In der letzten Folge haben wir eine Zusammenfassung von Dr. Conrad Murrays Befragung gehört. Heute verfolgen wir die nächsten Schritte der Ermittlungen, hören weitere zentrale Zeugenaussagen und erhalten mit den Ergebnissen des toxikologischen Gutachtens neue entscheidende Hinweise auf die Umstände von Michael Jacksons Tod. Um den Wahrheitsgehalt von Murrays Aussage zu überprüfen, folgen weitere Befragungen. In den nächsten Tagen, Wochen und Monaten werden Zeugenaussagen, Telefonaufzeichnungen, medizinische Unterlagen und schließlich auch die am Tatort gefundenen Gegenstände Stück für Stück mit Murrays Geschichte abgeglichen. An einigen Stellen passen diese Puzzleteile erstaunlich gut zu seiner Version der Geschichte, an anderen jedoch überhaupt nicht. Einer der ersten wichtigen Ansprechpartner für die Ermittler ist Michaels persönlicher Assistent Michael Amir Williams. Murray hatte erzählt, dass er während der Reanimationsmaßnahmen mit einer Hand zu seinem Mobiltelefon gegriffen und Williams angerufen habe, weil er Michaels Seite nicht verlassen und die Wiederbelebung nicht unterbrechen wollte. Statt selbst 911 anzurufen, habe er jemanden gebraucht, der dies für ihn erledigte. Williams erinnert sich allerdings lediglich an einen bemerkenswert unspezifischen Hilferuf. Murray hinterließ ihm um kurz nach 12 eine dringende Nachricht mit der Bitte, sofort zurückzurufen. Als Williams dies tat, erklärte Murray ihm nach dessen späterer Aussage lediglich, Michael habe eine schlechte Reaktion und Williams solle sofort jemanden zu ihm schicken. Von einem Notruf sei nie die Rede gewesen. In seiner Befragung erklärt Williams ausdrücklich, dass er genau das getan hätte, den Notruf verständigt, wenn Michaels Arzt ihn denn auch darum gebeten hätte. Aus Michael reagiert nicht mehr, ruf sofort einen Krankenwagen, wurde nach seiner Erinnerung aber lediglich die Information, dass Michael eine schlechte Reaktion habe und jemand nach oben kommen müsse. Williams selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus, weshalb er die dort anwesenden Sicherheitsleute alarmierte. Um kurz nach 12 erschien Murray außerdem in der Küche. Michaels Köchin, Kai Chase, erinnert sich später, dass der Arzt plötzlich nach unten kam und hektisch nach Hilfe verlangte. Sie sollte Security bzw. Prince holen. Chase schickte Michaels damals 12-jährigen Sohn nach oben, offenbar ohne zu ahnen, wie ernst die Situation wirklich war. Wenig später hörte sie die Reaktion der Kinder aus dem Obergeschoss. In diesem Augenblick betraten schließlich zwei Männer die Szenerie, deren Aussagen für die spätere Rekonstruktion von besonderer Tragweite sind. Fahim Mohammed und Alberto Alvarez aus Michaels Security Team. Mohammed beschreibt Murray als sichtbar nervös, verschwitzt und hektisch. Als er in das Zimmer kam, lag Michael schon auf dem Boden. Seine Augen und sein Mund seien geöffnet gewesen. Auf Mohammed habe er nicht sehr lebendig gewirkt. Zudem blieb ihm in Erinnerung, wie Murray, ein ausgebildeter Kardiologe, die anwesenden Sicherheitsleute fragte, ob jemand von ihnen CPR beherrsche. Kurz vor Mohammed hatte Alberto Alvarez das Zimmer betreten. Zu diesem Zeitpunkt lag Michael noch auf dem Bett und Murray führte Thoraxkompressionen durch, einhändig und während sein Patient noch auf der Matratze lag. Das wiederum passt grundsätzlich zu dem, was Murray selbst den Ermittlern erzählt hatte. Er habe Michael nicht allein auf den Boden heben können und deshalb zunächst auf dem Bett reanimiert. Doch anders als Alvarez erwähnte Murray bei seiner Befragung mit keinem Wort eine Aufräumaktion, für die er, laut des Bodyguards, eben doch die Wiederbelebungsmaßnahmen unterbrochen hatte. Alvarez sagt aus, Murray habe mehrere Medikamentenflaschen vom Nachttisch gegriffen und sie mit der Anweisung, sie in eine Tasche zu packen, an ihn weitergereicht. Anschließend sollte Alvarez eine weitere Tasche bzw. einen Infusionsbeutel vom Infusionsständer nehmen. Darin habe er eine Flasche mit Resten einer milchig-weißen Substanz erkannt. Erst nachdem diese Gegenstände verstaut worden sind, habe Murray ihm gesagt, er solle den Notruf verständigen. Für die Ermittler öffnet sich damit eine völlig andere Interpretation der Verzögerung. Murray hatte ihnen erklärt, er habe nicht sofort 911 gewählt, weil er seinen Patienten nicht allein lassen und die Reanimation nicht für ein Gespräch mit der Leitstelle unterbrechen wollte. Nach Alvarez' Darstellung wurde die kostbare Zeit jedoch nicht allein für die Wiederbelebung Michaels verwendet, sondern auch zum Verwischen aussagekräftiger Spuren. Und mit dieser Darstellung ist er nicht allein. Der Rettungssanitäter Martin Blond wird später aussagen, während der Wiederbelebungsmaßnahmen beobachtet zu haben, wie Murray 3 Medikamentenfläschchen vom Boden aufhob und in eine schwarze Tasche steckte. Auch er beschreibt Murray als aufgewühlt und stark schwitzend. Richard Zenneff gehört ebenfalls zu den ersten Paramedics, die das Schlafzimmer am 25. Juni 2009 betraten. Für ihn ergab die ganze Situation von Anfang an keinen Sinn. Vor ihm lag ein sehr dünner Mann mit intravenösem Zugang neben einem Infusionsständer. Um ihn herum standen Sauerstoffflaschen und verschiedenste medizinische Gegenstände und sein persönlicher Arzt. Als Zenneff Murray nach Michaels Vorerkrankungen fragte, habe dieser jedoch entgegnet, es gebe keine. Als Zenneff dann weiter nach Medikamenten fragte, habe Murray geantwortet, Michael nehme nichts. Erst auf weiteres Nachfragen hin erwähnte er das Lorazepam, das er ihm zum Schlafen gegeben hatte. Propofol erwähnte er jedoch mit keinem Wort. Auch im UCLA Medical Center fragten die behandelnden Ärzte Murray wiederholt, welche Medikamente Michael erhalten habe. Dr. Rachel Cooper und die Kardiologin Dr. Tao Nguyen erinnern sich später beide daran, dass Murray Lorazepam erwähnte. Er berichtete von langen Proben, Erschöpfung und möglicher Dehydrierung. Propofol erwähnte er wiederum nicht. Auch von den anderen Sedativa, die er den Ermittlern nannte, erfuhren die Ärzte im Krankenhaus nichts. Nguyen erinnert sich außerdem an einen merkwürdigen Widerspruch bei den Zeiten. Als sie wissen wollte, wann Michael das Medikament Lorazepam erhalten bzw. wann der Kreislaufstillstand eingesetzt hatte, habe Murray erklärt, er trage keine Uhr bei sich und könne ihr keine genauen Zeiten nennen. Gegenüber der Polizei war Murray jedoch in der Lage gewesen, die Nacht überraschend genau zu rekonstruieren und das mit ungefähren Uhrzeiten für die einzelnen Medikamentengaben, kurze Schlafphasen und seinen Gang ins Badezimmer. Den Sanitätern habe Murray nach ihrem Eintreffen gesagt, Michaels Zustand sei gerade eben erst eingetreten. Genauer sprach er von ungefähr einer Minute, seit der Michael nicht mehr atmete. Zenneff hatte aufgrund dieser Information zunächst sogar noch Hoffnung, dass eine Wiederbelebung erfolgreich sein könnte. Doch Michaels körperlicher Zustand passte für ihn nicht zu Murrays Aussage. Die Pupillen seien erweitert, die Augen trocken und die Haut bereits kühl gewesen. Während der gesamten Zeit hätten die Rettungskräfte keinerlei Lebenszeichen beobachtet. Zenneff und seine Kollegen schätzten deshalb, dass der Kreislaufstillstand möglicherweise bereits 20 Minuten bis etwa eine Stunde vor ihrer Ankunft eingetreten war. Es passte einfach nicht zusammen, sagt Zenneff bei seiner Befragung. Auch die Überwachung wirft neue Fragen auf. Murray hatte den Ermittlern erzählt, er habe Michael vor seinem kurzen Gang ins Badezimmer an ein Pulsoximeter angeschlossen und dessen Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz kontinuierlich kontrolliert. Die eintreffenden Rettungskräfte erinnern sich allerdings nicht daran, ein Pulsoximeter an Michael vorgefunden zu haben. Alvarez wiederum beschreibt, dass Murray erst während der laufenden Wiederbelebung bzw. nach dem Notruf einen Monitor an Michaels Finger angebracht hatte. Noch problematischer wird Murrays Zeitrechnung, als die Ermittler seine Mobiltelefone auswerten. Denn die Vorstellung eines Arztes, der nach der Propofolgabe nahezu ununterbrochen am Bett seines sedierten Patienten sitzt und dessen Vitalparameter überwacht, lässt sich nur schwer mit der Kommunikation auf seinem Telefon vereinbaren. Zwischen 6 Uhr morgens und 11.51 Uhr führte Murray 11 Telefonate mit einer Gesamtdauer von ungefähr 78 Minuten. Dazu kamen E-Mails und Textnachrichten. Eines der Gespräche dauerte allein mehr als eine halbe Stunde an. Um 11.51 Uhr rief Murray Sade Ending an, eine Frau aus Houston, mit der er privat Kontakt hatte. Ending berichtet später, das Gespräch habe zunächst ganz gewöhnlich begonnen. Doch nach einigen Minuten habe sie bemerkt, dass Murray ihr überhaupt nicht mehr antwortete. »Hallo? Hallo?« hatte sie gefragt. Keine Reaktion. Stattdessen habe sie im Hintergrund Stimmen, Murmeln und ein Husten gehört. Es habe sich angehört, als läge das Telefon irgendwo herum oder stecke vielleicht in einer Tasche. Murray kehrte nicht mehr zu dem Gespräch zurück. Ending legte schließlich auf und versuchte anschließend mehrfach erfolglos Murray wieder zu erreichen. Der Anruf begann um 11.51 Uhr. Nach Endings Schätzung bemerkte sie etwa 5 bis 6 Minuten später, dass Murray nicht mehr reagierte. Der Notruf hingegen erfolgte erst um 12.21 Uhr. Die Staatsanwaltschaft wird daraus später die Theorie entwickeln, dass genau dieser Moment, ungefähr gegen 11.56 Uhr, jener gewesen sein könnte, in dem Murray bemerkte, dass mit Michael etwas nicht stimmte. Doch selbst nach Michaels Tod reißen die widersprüchlichen Details im Zeitstrahl nicht ab. Michael Amir Williams berichtet, Murray habe ihn im UCLA Medical Center darum gebeten, ihn zurück zum Haus zu fahren. Denn dort befinde sich eine Creme, von der Michael nicht gewollt hätte, dass die Öffentlichkeit von ihr erfahre. Was Murray damit meinte, lässt sich aus dieser Aussage allein nicht zweifelsfrei feststellen. Michael verwendete tatsächlich verschiedene dermatologische Cremes, unter anderem im Zusammenhang mit seiner Vitiligo-Erkrankung. Auffällig ist diese Bitte dennoch. Insbesondere dann, wenn man berücksichtigt, dass Michaels Haus inzwischen zu einem möglichen Tatort geworden war und dort auch Murrays Taschen lagen. In seinem eigenen Polizeiverhör präsentiert Murray seinen Abgang aus dem Krankenhaus deutlich unspektakulärer. Er habe gefragt, ob man ihn noch brauche, und sich anschließend auf den Heimweg gemacht. Parallel dazu stoßen die Ermittler bei anderen Medizinern auf Informationen, die einen Teil von Murrays Geschichte durchaus bestätigen. Michael Jackson hatte die Idee, sich zum Schlafen intravenös sedieren zu lassen, keineswegs erst bei Conrad Murray entwickelt. Sherilyn Lee berichtet den Behörden schon wenige Wochen nach Michaels Tod, dass er sie bereits im Frühjahr nach Propofol gefragt habe. Er habe sie gedrängt, jemanden zu finden, der ihm das Medikament zum Schlafen geben könne. Lee habe sich geweigert und ihn ausdrücklich vor den Gefahren gewarnt. Sie empfahl stattdessen Untersuchungen bzw. eine Schlafdiagnostik. Michael habe dafür nach ihrer Darstellung allerdings keine Zeit gesehen. Auch Dr. Alan Metzger erzählt von einem ähnlichen Gespräch. Bei einem Hausbesuch am 18. April 2009 habe Michael nach intravenösen Schlafmitteln bzw. einer Form von Anästhetikum gefragt, weil Tabletten nicht funktionierten. Metzger warnte ihn, eine solche Behandlung außerhalb eines Krankenhauses sei gefährlich und potenziell lebensbedrohlich und lehnte sie ab. Damit erhält ein Teil von Murrays Polizeiaussage tatsächlich Unterstützung. Michael suchte bereits vor seiner intensiven Betreuung aktiv nach einer Möglichkeit, seinen Schlaf pharmakologisch und gegebenenfalls intravenös herbeizuführen. Nur zeigt sich gleichzeitig ein entscheidender Unterschied. Während andere Ärzte Michael die aus medizinischer Sicht ungeeignete Propofol-Therapie verweigerten, ließ Dr. Conrad Murray sich schließlich auf genau jene Behandlung ein, von der er nach eigener Aussage wusste, wie problematisch sie ist. Ein Aspekt von Murrays Befragung hinterlässt bei Detective Scott Smith einen ganz besonders bleibenden Eindruck. Dabei ist weniger entscheidend, was Murray gesagt hat, sondern vielmehr, wie er es gesagt hat. Als das Gespräch auf Murrays Tasche und deren Verbleib kam, habe es auf Smith gewirkt, als würde der Befragte ins Straucheln geraten. Er schien sichtlich überrascht, dass die Detectives die Tasche noch nicht als Beweisstück gesichert hatten. Murray habe sie im Moment der Realisation angesehen wie ein Reh, das geradewegs in 2 Scheinwerfer blickt. Der erfahrene Detective kennt diesen Blick und wird das Gefühl nicht los, dass Murray ihn auf diese Weise, ohne auch nur ein Wort zu sagen, verraten hat, wonach sie suchen müssen. Hatte er nur ausgesagt, weil er der Überzeugung war, dass die Ermittler längst etwas wussten, was er lieber verborgen gewusst hätte? Bei ihrer ersten Durchsuchung auf Michaels Anwesen durften die Ermittler nur die Bereiche absuchen, die für die Aufklärung des Falls relevant waren. Das Ankleidezimmer, in der Murray gemäß seiner eigenen Aussage seine Taschen aufbewahrte, gehörte jedoch nicht dazu. Doch das hat sich mit seiner Befragung geändert. Gleich am nächsten Morgen fahren die Beamten erneut zu Michaels Anwesen. Wie von Murray beschrieben, werden sie in einem Schrank im Ankleidezimmer fündig. In einem der oberen Regalfächer liegt eine blaue Tasche, eine weißbraune und ein Plastikbeutel. Rückblickend wird Martinez diesen Fund als Treasure Trove of Evidence bezeichnen, also eine regelrechte Fundgrube an Beweisen. Die Taschen werden sichergestellt und ihre Inhalte untersucht. Unter den Funden befindet sich eine ganze Reihe weiterer Medikamentenfläschchen, volle wie leere, benutzte Spritzen sowie die leeren Verpackungen der ganzen Medizinprodukte, die Murray bei Michaels Behandlung verwendet hatte. Müll, der als die Rettungskräfte eintrafen, scheinbar nicht mehr im Behandlungszimmer herumliegen sollte. Der Fund gibt den Ermittlern berechtigten Grund zu der Annahme, dass Murray, anders als in seinen Schilderungen, irgendwann während des medizinischen Notfalls die Zeit gefunden haben muss, die Wiederbelebungsmaßnahmen zu unterbrechen und seine Spuren zu verwischen. Dadurch entsteht bei den Ermittlern zunehmend der Eindruck, dass Murray etwas zu verbergen hat, und auch, dass Michael an einem natürlichen Tod gestorben ist, erscheint mit jedem neuen Puzzlestück immer unwahrscheinlicher. Nach allem, was sie jetzt wissen, sind die Ermittler davon überzeugt, dass Dr. Conrad Murray für Michael Jacksons Tod verantwortlich ist. Nun gilt es, dies auch zu beweisen und seine Motive zu offenbaren. Um das zu tun, überprüfen die Ermittler im nächsten Schritt jeden Lebensbereich von Conrad Murray, seine Arztpraxen, Büros, seine Wohnräume, seine Finanzen und seine privaten Beziehungen werden genauestens unter die Lupe genommen. Durchsuchungsbefehle werden für sein Haus und seine Arbeitsplätze in Las Vegas sowie Houston, Texas erlassen. Ende Juli durchsuchen die Ermittler schließlich auch Conrad Murrays Praxis in Las Vegas. Dort stoßen sie auf einen Beleg, ausgestellt von Applied Pharmacy Services, eine auf Rezepturen und Spezialmedikamente ausgerichtete Apotheke in Las Vegas. Er dokumentiert, dass Murray dort Propofol gekauft hat. Die Spur führt die Ermittler des LAPD am 11. August 2009 direkt zu der Apotheke. Vor Ort ist man bereits auf das Eintreffen der Ermittler vorbereitet. Der Geschäftsführer der Apotheke, Tim Lopez, hatte die Nachrichten verfolgt und wusste, es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis Murrays Spuren die Ermittler in sein Geschäft führen. In weiser Voraussicht hatte das Personal die Zeit, bis es soweit ist, genutzt, um alle relevanten Unterlagen zu sammeln und in einem Ordner übersichtlich abzuheften. Rechnungen, Bestellungen und FedEx-Nachweise dokumentieren über Monate hinweg Murrays Einkäufe. Spätestens beim Blick auf diese Unterlagen bekommt Murrays Aussage über seinen angeblich sparsamen Umgang mit Propofol ein erhebliches Problem. Seit Anfang April hat Murray immer wieder große Mengen des Narkosemittels bestellt. Am 6. April beginnt es vergleichsweise klein. 10 Flaschen mit jeweils 100 Millilitern und 25 kleinere Flaschen mit jeweils 20 Millilitern. Ende April folgen bereits 40 große und weitere 25 kleine Flaschen. Am 12. Mai bestellt Murray erneut dieselbe Menge. Und am 10. Juni, nur 15 Tage vor Michaels Tod, noch einmal 40 Flaschen mit jeweils 100 Millilitern sowie 50 Flaschen mit jeweils 20 Millilitern. Allein diese letzte Lieferung entspricht 5 Litern Propofol. Insgesamt hat Conrad Murray innerhalb von etwas mehr als 2 Monaten 255 Fläschchen Propofol bestellt. 130 Flaschen zu jeweils 100 Millilitern und 125 Flaschen zu jeweils 20 Millilitern. Zusammen sind das 15,5 Liter, mehr als 4 Gallonen eines intravenösen Narkosemittels. Murray hatte dem Apotheker gegenüber angegeben, die Medikamente an sein medizinisches Büro in Santa Monica liefern zu lassen. Tatsächlich handelte es sich bei der angegebenen Adresse jedoch um die Wohnung von Nicole Alvarez, also um eine private Wohnadresse, an die die Propofol-Lieferungen gesendet wurden. Die Bewohnerin des Apartments, Nicole Alvarez, ist den Ermittlern zu diesem Zeitpunkt keine völlig Unbekannte. Schon Murrays Telefonverbindungen führen zu ihr und sie wissen, dass die beiden eine Beziehung führen. 2 Tage später durchsuchen die Ermittler ihr Apartment, doch von den Medikamenten, die laut den Versandunterlagen hier angekommen sein müssen, fehlt jede Spur. Auch persönliche Gegenstände von Murray sind in der Wohnung, in der er die letzten 2 Monate gelebt haben soll, nicht auffindbar. Der einzige Fund, der ihn mit dem Apartment in Verbindung bringt, ist eine Visitenkarte und eine Rechnung, die die Ermittler hinter einem Schrank finden und die ebenfalls von Applied Pharmacy Services, der Apotheke in Las Vegas, von der Murray sein Propofol bezog, ausgestellt wurde. Nicole Alvarez selbst zeigt sich gegenüber den Ermittlern denkbar unkooperativ und verweigert die Beantwortung ihrer Fragen. Je tiefer die Ermittler in Conrad Murrays Leben eintauchen, desto weniger passt das Bild, das sich ihnen bietet, zu dem eines finanziell unabhängigen, etablierten Kardiologen, der den wohl berühmtesten Künstler der Welt auf dessen Wunsch hin medizinisch begleitet hat. Murray führt ein kompliziertes Privatleben. Er ist verheiratet, unterhält gleichzeitig Beziehungen zu anderen Frauen und hat mehrere Kinder aus unterschiedlichen Beziehungen. Zum Zeitpunkt von Michaels Tod hat er insgesamt 7 Kinder. Für mehrere von ihnen bestehen Unterhaltsverpflichtungen, mit denen er zeitweise in Rückstand gerät. Allein im Juni 2009 schuldet er nach späteren Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde mehr als $10.000 an rückständigem Kindesunterhalt. Gleichzeitig lebt Murray keineswegs bescheiden. Ermittler stoßen auf einen Lebensentwurf, in dem Geld offenbar großzügig ausgegeben wird. Für Frauen in Nachtclubs, Unterhaltung und einen Lebensstil, der nur schwer zu Murrays tatsächlichen finanziellen Situation passt. In späteren Aussagen wird Murray als jemand beschrieben, der seine Nähe zu Prominenten durchaus einzusetzen wusste, um Eindruck zu schinden. Doch hinter dieser Fassade türmen sich längst regelrechte Schuldenberge. Gerichtsunterlagen offenbaren Forderungen in 6-stelliger Höhe, unbezahlte medizinische Geräte, offene Mieten, Studiendarlehen, Kreditforderungen und rückständiger Kindesunterhalt. Allein gerichtliche Zahlungsanordnungen belaufen sich bereits auf mehrere $100.000. Murrays finanzielle Probleme sind längst keine kurzfristige Krise mehr. Bereits im Jahr 2002 hatte er Insolvenz angemeldet. Auch sein Haus in Vegas ist gefährdet. Darauf lasten zu diesem Zeitpunkt Schulden von rund $1.7 Millionen. Seine monatlichen Hypothekenzahlungen hatte Murray bereits seit Dezember 2008 nicht mehr geleistet. In wenigen Monaten droht die Zwangsvollstreckung. Auch in beruflicher Hinsicht ist seine Akte keineswegs makellos. Zwar besitzt Murray zu diesem Zeitpunkt weiterhin gültige ärztliche Zulassungen, doch stoßen die Ermittler auf frühere Probleme mit Krankenhäusern und medizinischen Aufsichtsbehörden. Klinikprivilegien waren zeitweise suspendiert worden und es hatte Untersuchungen bzw. Beschwerden über sein berufliches Verhalten gegeben. In einem Fall aus dem Jahr 2007 war bei einem Eingriff unter seiner Beteiligung der rechte Herzventrikel eines Patienten perforiert worden. Der Patient verstarb später an den Folgen. Eine Kunstfehlerklage wurde allerdings nicht erhoben. Gleichzeitig gibt es zahlreiche ehemalige Patienten, die Murray als engagierten und ausgesprochen fürsorglichen Arzt beschreiben. Was die Ermittler aber vor allem interessiert, ist Geld, denn daraus ergibt sich, so viel ist allgemein bekannt, häufig ein beliebtes Motiv. Bei der Durchsuchung von Murrays BMW stoßen sie auf ein Dokument, das seiner finanziellen Lage abrupte Erleichterung hätte verschaffen können. Ein Vertragsentwurf über seine Tätigkeit als Michael Jacksons persönlicher Arzt während der This Is It-Konzerte. Daneben findet sich die Visitenkarte von AEG-Live-Chef Randy Phillips. In dem Vertrag ist eine monatliche Vergütung von $150.000 vorgesehen. Unterkunft und Reisekosten während des London-Aufenthalts sollen zudem übernommen werden. Ursprünglich hatte Murray sogar $5 Millionen für ein Jahr verlangt. Nach Verhandlungen einigte man sich aber auf $150.000 im Monat. Formal ergibt sich aus dem Vertrag jedoch eine wichtige Besonderheit. Am Tag vor Michaels Tod hatte nur Murray den Vertragsentwurf unterschrieben. Weder Michael noch ein Vertreter von AEG hatten ihre Unterschriften bislang gesetzt. Ob deshalb überhaupt ein rechtsverbindlicher Vertrag entstanden war, wird Jahre später noch Gegenstand eines eigenen Zivilprozesses sein. Für die Ermittler ist zunächst entscheidend, dass für Murray ein monatliches Einkommen von $150.000 zum Greifen nahe schien. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem er hoch verschuldet war und sein Haus zu verlieren drohte. Darin erkennen die Ermittler einen möglichen finanziellen Anreiz. Der Job bei Michael Jackson hätte Murrays Situation innerhalb kürzester Zeit grundlegend verändern können. Ein einziges Monatsgehalt von $150.000 entspricht mehr Geld, als viele Menschen in einem Jahr verdienen. 10 Monate hätten ihm $1.5 Millionen eingebracht. Für einen Mann mit $100.000 an offenen Forderungen und einem Haus kurz vor der Zwangsvollstreckung war dieser Vertrag also alles andere als nebensächlich. Für Ermittler Orlando Martinez beginnt sich damit schließlich auch eine mögliche Erklärung für seine Frage abzuzeichnen, die über die rein medizinischen Fehler hinausgeht. Warum ließ sich Murray überhaupt auf eine derart ungewöhnliche und riskante Behandlung ein? Die Ermittler können nicht beweisen, was in seinem Kopf vorging. Schulden allein machen niemanden schuldig und ein finanzielles Motiv beweist keine Straftat. Aber Murray hatte offenbar etwas zu verlieren. Ein Job, der ihm $150,000 im Monat einbringen sollte und damit die Chance, seine massive finanzielle Krise zu überwinden. Aus Sicht der Ermittler entsteht damit zumindest ein mögliches Motiv, Michaels Wünsche auch dann zu erfüllen, wenn sie medizinisch kaum noch zu verantworten waren. In den folgenden Wochen beginnt für die Ermittler die mühsame Arbeit, alle gesicherten Spuren und Indizien zusammenzuführen. Sie werten Murrays Telefonverbindungen aus, rekonstruieren seine Medikamentenbestellungen, beschaffen Michaels medizinische Unterlagen und gleichen die Aussagen der Menschen, die an diesem Morgen im Haus waren, mit jener Version ab, die Murray ihnen am 27. Juni geschildert hatte. Je mehr Informationen zusammenkommen, desto größer werden die Widersprüche. Vor allem eines lässt sich mittlerweile kaum noch übersehen. Der Umgang von Murrays Propofolgebrauch war erheblich größer, als seine Schilderung der letzten Nacht zunächst vermuten ließ. Gleichzeitig zeigen Telefonaufzeichnungen, Zeugenaussagen und die am Tatort sichergestellten Gegenstände, dass Michael während der Behandlung offenbar nicht so kontinuierlich überwacht wurde, wie Murray selbst behauptet hatte. Hinzu kommt, dass er das Propofol weder gegenüber den Rettungskräften noch gegenüber den Ärzten im UCLA erwähnt hatte, was zumindest die Frage aufwirft, ob ihm bereits in diesem Moment bewusst war, wie problematisch sein eigenes Handeln gewesen war. Am 29. August 2009 veröffentlicht die Rechtsmedizin des LA County dann den ungeduldig abgewarteten Autopsiebericht. In ihm zieht der leitende Rechtsmediziner Lakshmanan Satish Vageswaran ein folgenschweres Fazit. Er stuft den Tod von Michael Jackson als Homicide, also als Tötung ein. Ein genauer Blick auf das toxikologische Gutachten beweist, dass sich die tatsächlichen Befunde in keiner Weise mit Murrays Aussage decken, er habe Michael lediglich 25 Milligramm Propofol verabreicht. Das Medikament ließ sich in nahezu allen untersuchten Proben nachweisen. Im Blut aus der Oberschenkelvene messen die Experten 2,6 Mikrogramm pro Milliliter, im Herzblut 3,2 und in einer bereits im Krankenhaus entnommenen Blutprobe sogar 4,1 Mikrogramm pro Milliliter. Auch in Leber, Urin, Mageninhalt und in geringer Konzentration in der Glaskörperflüssigkeit findet sich das Narkosemittel. Diese Blutkonzentrationen liegen in einem Bereich, wie er laut dem anästhesiologischen Gutachten bei Patienten während einer Vollnarkose bei größeren Operationen auftreten kann. Also bei Menschen, die normalerweise intubiert, beatmet und kontinuierlich überwacht werden. Hinzu kommen mehrere Benzodiazepine, darunter Lorazepam und Midazolam, deren dämpfende Wirkung sich mit der des Propofols verstärken kann. Die toxikologischen Werte erlauben zwar keine milligrammgenaue Rückrechnung der verabreichten Propofolmenge, sie sprechen jedoch deutlich gegen Murrays Behauptung, Michael habe lediglich eine einmalige Dosis von 25 Milligramm enthalten. Dafür sind die noch nachweisbaren Konzentrationen des extrem schnell abgebauten Narkosemittels schlichtweg zu hoch. Zur Bewertung der Befunde zieht die Gerichtsmedizin zusätzlich die Anästhesistin Dr. Selma Kams hinzu. Ihr Urteil fällt eindeutig aus. Propofol könne innerhalb kürzester Zeit von einer Sedierung in eine Vollnarkose übergehen und dabei Atmung und Kreislauf erheblich dämpfen. Deshalb müsse ein Patient während der Gabe kontinuierlich überwacht werden. Außerdem müssten Sauerstoff, geeignete Geräte zur Atemwegssicherung und Reanimation jederzeit unmittelbar verfügbar sein. Genau diese Voraussetzungen sieht Kams in Michaels Schlafzimmer nicht erfüllt. Ein Infusionspumpensystem findet sich nicht, ebenso wenig die für eine solche Sedierung notwendige vollständige Überwachung. Ihr Fazit: Der medizinische Standard für die Verabreichung von Propofol wurde nicht eingehalten. Auch eine Selbstverabreichung hält sie anhand des vorgefundenen Infusionsaufbaus für schwierig. Der Zugang befand sich an Michaels linkem Bein. Um den Infusionsport selbst zu erreichen und eine Spritze zu bedienen, hätte er sich deutlich aufrichten oder das Knie stark anwinkeln müssen. Eine ausgesprochen umständliche Situation für jemanden, dessen Ziel es gerade war, einzuschlafen. Hinzu kommt, dass ich mit einzelnen kleinen Propofol-Injektionen aufgrund der sehr kurzen Wirkdauer kein längerer Schlaf aufrechterhalten ließe. In der Gesamtschau kommt das Gutachten deshalb zu einem eindeutigen Fazit. Michael Jackson starb nicht eines natürlichen Todes, er wurde getötet. Entscheidend ist für die Rechtsmediziner nicht nur, dass die tödlichen Medikamente nach ihrer Einschätzung von einer anderen Person verabreicht wurden. Propofol kam zudem außerhalb eines Krankenhauses und ohne angemessene medizinische Indikation zum Einsatz, während wesentliche Sicherheitsstandards bei Überwachung, Dosierung und Reanimation nicht eingehalten wurden. Gleichzeitig sehen sie keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass Michael sich das Propofol selbst verabreicht hat. Sein Tod ist die Folge einer medizinischen Behandlung, die von einer anderen Person durchgeführt wurde. Und das nach allem Anschein nach von Dr. Conrad Murray, der seinem Freund und Patienten durch seine Behandlung nicht geholfen hatte, sondern ihn einer lebensbedrohlichen Gefahr ausgesetzt hatte. Mit der öffentlichen Bekanntgabe des rechtsmedizinischen Gutachtens fordern Fans überall auf der Welt Gerechtigkeit für ihr Idol. Das LAPD stellt als Reaktion eine Instanz aus 11 Ärzten verschiedenster Fachbereiche zusammen und gewährt ihnen Einsicht in alle bisherigen Hinweise, Befragungen und, von besonderer Bedeutung, dem rechtsmedizinischen und toxikologischen Gutachten, um das Ausmaß von Dr. Murrays Fehlverhalten einschätzen zu können. Einer der Experten, die später damit betraut werden, diese Frage zu beantworten, ist Dr. Stephen Schäfer. Der Anästhesiologe und klinische Pharmakologe beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit, wie intravenöse Narkosemittel im Körper wirken, sich verteilen und wieder abgebaut werden. Er entwickelt mathematische Modelle, mit denen sich diese Verläufe berechnen lassen und ist maßgeblich an der Entwicklung computergesteuerter Infusionssysteme beteiligt, mit denen Medikamente wie Propofol präzise dosiert werden können. Kurz gesagt, wenn jemand beurteilen kann, welche Propofolgabe zu welchen Konzentrationen im Körper führt, dann ist Schäfer dafür ausgesprochen gut qualifiziert. Als Schäfer das Protokoll von Conrad Murrays Polizeibefragung liest, stößt er nach eigener Einschätzung auf eine Widersprüchlichkeit nach der anderen. Murray, so beschreibt er später sinngemäß, habe Dinge behauptet, die schlicht nicht stimmen können. Besonders auffällig ist für ihn Murrays Darstellung der Propofolgabe. Denn Propofol eignet sich gerade deshalb so gut als Narkosemittel, weil seine Wirkung sehr schnell einsetzt, aber ebenso schnell wieder nachlässt. Will man einen Patienten über einen längeren Zeitraum bewusstlos bzw. tief sediert halten, reicht deshalb nicht ein einzelner Shot. Das Medikament muss wiederholt oder kontinuierlich zugeführt werden. Murray behauptete gegenüber den Ermittlern, Michael am Morgen seines Todes lediglich 25 Milligramm Propofol gegeben zu haben. Langsam, über einen Zeitraum von 3 bis 5 Minuten. Für einen etwa 62 Kilogramm schweren Mann wie Michael entspricht das gerade einmal rund 0,4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zum Vergleich, für die Einleitung einer Vollnarkose werden bei Erwachsenen üblicherweise deutlich höhere gewichtsbezogene Dosen benötigt. 25 Milligramm sind also keine Dosis, mit der sich ein erwachsener Mann über längere Zeit in Narkose halten ließe. Ihre Wirkung würde innerhalb weniger Minuten weitestgehend nachlassen. Auch die Ärztin, die Michael im UCLA behandelt hat, erklärt später, eine solche Dosis hätte ihn allenfalls für wenige Minuten sediert. Da in Michaels Körper Propofolkonzentrationen gemessen wurden, die nach Einschätzung der Sachverständigen mit einer tiefen Allgemeinanästhesie vergleichbar sind, spielt Schäfer verschiedene Dosierungsszenarien mathematisch durch und vergleicht sie mit den tatsächlichen toxikologischen Werten. Seine Schlussfolgerung: Murrays Version einer einzigen 25 Milligramm Dosis kann die Befunde nicht plausibel erklären. Das Szenario, das nach seiner Einschätzung am besten mit den vorhandenen Daten übereinstimmt, ist eine kontinuierliche Infusion aus einer 100 Milliliter Flasche Propofol, insgesamt also bis zu 1000 Milligramm, die über einen längeren Zeitraum gelaufen sein könnte. Damit rückt ein weiteres zentrales Beweisstück in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Als Alyssa Fleek nach Murrays Befragung am 29. Juni 2009 zum Tatort zurückkehrte, um Murrays Taschen sicherzustellen, fand sie in einer blauen Costco-Tasche, die im Schrank von Michaels Behandlungszimmer verstaut worden war, einen aufgeschnittenen Kochsalzbeutel mit einer nahezu leeren 100-Milliliter-Flasche Propofol im Inneren. Auch Alberto Alvarez hatte bei seiner Befragung den Beutel mit der Glasflasche im Inneren erwähnt. In der Gummimembran an der Öffnung der Flasche erkennt Schäfer einen Einstich, wie ihn ein sogenannter Spike hinterlassen würde. Ein kannulierter Kunststoffdorn, mit dem eine Infusionsleitung direkt an die Flasche angeschlossen wird. Auch dieser Befund passt also wesentlich besser zu einer Infusion, als zu Murrays Behauptung, lediglich 25 Milligramm mit einer Spritze aufgezogen zu haben. Unter dieser Annahme ergibt auch der merkwürdig aufgeschnittene Kochsalzbeutel plötzlich einen Sinn. Schäfer demonstriert, wie die Propofolflasche in den Schlitz des Beutels gesteckt und dadurch kopfüber am Infusionsständer aufgehängt werden konnte. Über eine separate Leitung hätte das Propofol anschließend in den Y-Konnektor und von dort gemeinsam mit der Kochsalzlösung in Michaels intravenösen Zugang fließen können. Ein ausgesprochen improvisierter Aufbau, der ohne Infusionspumpe zudem kaum präzise zu kontrollieren ist. Auch die chemischen Spuren passen zu diesem Aufbau. Während die längere Infusionsleitung oberhalb des Y-Konnektors negativ auf Propofol getestet wird, lässt sich das Medikament in den Leitungsteilen hinter dem Y-Konnektor nachweisen, also genau dort, wo sich Propofol und Kochsalzlösung bei einer solchen Konstruktion miteinander vermischt hätten. Für Schäfer ergibt sich daraus ein vollkommen anderes Bild als jenes, das Murray der Polizei geschildert hatte. Nicht eine kleine, einmalige Injektion, sondern eine über längere Zeit laufende Propofolzufuhr, während der Michael in einen zunehmend tieferen Narkosezustand geraten sein könnte und das ohne die kontinuierliche Überwachung und ohne die technische Absicherung, die eine solche Narkose normalerweise zwingend erfordert, könnte zu seinem Tod geführt haben. Schäfer formuliert seine Haltung zur Anwendung des Medikaments entsprechend unmissverständlich. Ärzte, die nicht für den Umgang mit Propofol ausgebildet seien, hätten, wie er es ausdrückt, absolutely no business damit, also absolut kein Recht dazu, es zu verabreichen. Auch die rechtsmedizinischen sowie toxikologischen Befunde stehen damit nicht isoliert für sich. Sie passen zu dem Bild, das sich inzwischen auch aus Murrays Medikamentenbestellungen ergibt. In den Monaten vor Michaels Tod hatte er große Mengen Propofol beschafft, weit mehr, als es seine spätere Darstellung einer einzelnen kleinen Dosis mit der Absicht, das Medikament ausschleichen zu wollen, zunächst vermuten lässt. Zusammengenommen zeichnen toxikologische Werte, Tatortspuren und Bestellunterlagen ein zunehmend geschlossenes Bild davon, dass Propofol in Michaels Behandlung eine wesentlich größere Rolle gespielt hat, als Murray gegenüber den Ermittlern zunächst eingeräumt hatte. Mit dem rechtsmedizinischen Gutachten ist damit zumindest eine Frage beantwortet. Michael Jackson ist an einer akuten Propofol-Intoxikation gestorben, begünstigt durch die Wirkung weiterer Beruhigungsmittel. Doch damit stellt sich bereits die nächste und letztlich entscheidende Frage. Von diesem Moment an geht es nicht länger darum herauszufinden, woran Michael gestorben ist. Die Frage lautet nun, ob Dr. Conrad Murrays Handlungen auch strafrechtlich für seinen Tod verantwortlich sind. Die Antwort darauf wird allerdings noch Monate auf sich warten lassen. Während Polizei, Gerichtsmedizin und Staatsanwaltschaft in den letzten Wochen damit beschäftigt waren, die letzten Stunden im Leben von Michael Jackson zu rekonstruieren und Verantwortlichkeiten für seinen Tod zu klären, hieß es für den Rest der Welt am 7. Juli 2009 bereits Abschied nehmen. An jenem Morgen kommt die Jackson-Familie zunächst zu einer privaten Trauerfeier im Forest Lawn Memorial Park in den Hollywood Hills zusammen. Anschließend setzt sich ein Konvoi in Richtung Downtown Los Angeles in Bewegung. Michaels vergoldeter Sarg wird zum Staples Center gebracht, ausgerechnet an jenen Ort, an dem er nur wenige Tage zuvor noch für sein großes Comeback geprobt hatte. Vor der Arena haben sich schon seit den frühen Morgenstunden Fans versammelt. Rund 1,6 Millionen Menschen hatten sich zuvor um Eintrittskarten beworben. Nur etwa 17.500 von ihnen erhalten schließlich die Möglichkeit, an der Zeremonie teilzunehmen. Millionen weitere versammeln sich weltweit vor Fernsehen und Computer, um die Live-Übertragung dieses ehrwürdigen Ereignisses irgendwo zwischen Trauerfeier, Konzert und einer letzten großen Würdigung eines einzigartigen Lebens, das sich seit frühester Kindheit auf Bühnen abgespielt hatte, mitzuverfolgen. Als Michaels Sarg in die Arena getragen wird, erhebt sich das Publikum. Seine Brüder Jackie, Tito, Jermaine, Marlon und Randy begleiten ihn. Jeder von ihnen trägt als Hommage an Michael einen einzelnen mit Pailletten besetzten weißen Handschuh. Vor der Bühne wird der Sarg abgestellt. Dann nehmen Freunde, Wegbegleiter und Künstler Abschied. Mariah Carey singt »I will be there«. Stevie Wonder und Jennifer Hudson treten auf. Brooke Shields erinnert sich an den Menschen hinter der öffentlichen Figur, an den Freund, mit dem sie lachen konnte. Berry Gordy, der Michael schon als Kind bei Motown erlebt hatte, bezeichnet ihn als den größten Entertainer, der je gelebt habe. Immer wieder geht es an diesem Tag um den Weltstar Michael Jackson, den Musiker, Tänzer, Wegbereiter und das kulturelle Phänomen. Doch gegen Ende der Veranstaltung verändert sich die Atmosphäre im Gebäude. Michaels Familie kommt gemeinsam auf die Bühne. Sein Bruder Marlon spricht darüber, wie wenig Freiheit Michael zeitlebens geblieben sei, wie kaum ein Schritt möglich gewesen war, ohne beobachtet, beurteilt oder verfolgt zu werden. Dann verabschiedet er sich mit einem Satz, der vielleicht mehr über Michaels Leben erzählt, als viele der großen Reden, die man an jenem Tag schon gehört hatte. Vielleicht, so sagt Marlon, würden sie Michael jetzt endlich in Ruhe lassen. Damit tritt Michaels 11-jährige Tochter Paris vor das Mikrofon. Bis dahin hatte die Öffentlichkeit seine Kinder fast ausschließlich als jene scheuen Gestalten wahrgenommen, deren Gesichter ihr Vater vor Kameras immer wieder mit Masken und Tüchern zu schützen versucht hatte. Nun steht Paris vor einer Weltöffentlichkeit und versucht, einige wenige Worte über ihren Vater zu sagen.
Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much.
Es sind Szenen, die man auch als unbefangener Zuschauer vor dem Fernseher zu Hause nicht mehr vergisst. Michael Jackson war ein Weltstar, keine Frage. Aber hinter all dem Glamour war er vor allem eines. Ein liebender Vater, der für seine drei Kinder durch nichts und niemanden zu ersetzen ist und den sie für den Rest ihres Lebens schmerzlich vermissen werden. Nach dem öffentlichen Abschied wird Michaels Leichnam jedoch nicht umgehend beigesetzt. Sein endgültiges Begräbnis findet erst fast 2 Monate später statt. Am 3. September 2009, genau 10 Wochen nach seinem Tod, versammeln sich rund 200 Familienmitglieder und enge Freunde im Forest Lawn Memorial Park in Glendale. Dieses Mal müssen die Fernsehkameras draußen bleiben. Straßen rund um den Friedhof werden abgesperrt. Fans können sich dem Gelände nur bis zu den Barrikaden nähern. Unter den Gästen befinden sich langjährige Freunde und Wegbegleiter wie Elizabeth Taylor, Macaulay Culkin, Chris Tucker und Kenny Ortega. Auch Michaels Kinder sind vor Ort. Bevor ihr Vater endgültig zur Ruhe gelegt wird, setzen sie eine Krone auf seinen Sarg. Eine letzte, beinahe kindlich einfache Anspielung auf den Titel, unter dem die ganze Welt ihren Vater kannte. Den King of Pop. Um kurz vor 10 Uhr am Abend tragen Michaels Brüder den Sarg schließlich in die Holly Terrace des großen Mausoleums. Hinter den gewaltigen Mauern des Forest Lawn Memorial Parks, fernab von Bühnen, Blitzlichtern und Menschenmassen, findet Michael Jackson schließlich seine letzte Ruhestätte. Während die Öffentlichkeit Michael Jackson längst zu Grabe getragen hat, ist die Arbeit der Ermittler noch lange nicht beendet. In den folgenden Monaten werden die einzelnen Puzzleteile zu einem strafrechtlichen Fall zusammengesetzt. Zeugenaussagen werden abgeglichen, Telefon- und E-Mail-Daten ausgewertet, Medikamentenbestellungen rekonstruiert und medizinische Sachverständige hinzugezogen. Was zunächst als offene Todesermittlung begonnen hatte, liegt nun bei den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft von Los Angeles County, die entscheiden muss, ob und vor allem wegen welcher Straftat Dr. Conrad Murray vor Gericht gestellt werden soll. Dass Michael durch Murrays Behandlung ums Leben gekommen war, davon sind die Ermittler inzwischen überzeugt. Schwieriger ist die juristische Frage, wie schwer diese Verantwortung wiegt. Denn im kalifornischen Strafrecht liegen zwischen einer fahrlässigen Tötung und Mord Welten. Für involuntary manslaughter muss die Staatsanwaltschaft im Wesentlichen beweisen, dass Murray in strafrechtlich grob fahrlässiger Weise handelte und dadurch Michaels Tod verursachte. Nicht aber, dass er dessen Tod wollte. Second-Degree-Murder würde ebenfalls keinen nachweisbaren Tötungsvorsatz erfordern. Möglich wäre eine Verurteilung über die sogenannte Implied Malice gewesen, wenn Murray die Lebensgefahr seines Handelns tatsächlich erkannt und dennoch bewusst ignoriert hätte. Genau diese subjektive Komponente wäre allerdings zusätzlich zu beweisen. Die Unterschiede beim möglichen Strafmaß sind erheblich. Auf involuntary manslaughter stehen in Kalifornien damals maximal 4 Jahre Haft. Eine Verurteilung wegen Mordes zweiten Grades hätte im Regelfall eine Strafe von 15 Jahren bis lebenslänglich bedeutet. Innerhalb des Ermittlerteams hätte man sich offenbar die schwerere Anklage gewünscht. Orlando Martinez, Scott Smith und Dan Myers werden Jahre später erzählen, dass sie die Beweislage durchaus für ausreichend hielten, um einen Fall wegen Second-Degree-Murder zu versuchen. Martinez begründet das vor allem mit dem außergewöhnlichen Ausmaß der Fahrlässigkeit. Aus ihrer Sicht war Murrays Umgang mit Propofol so offensichtlich gefährlich, dass sich die Frage stellte, ob hier nicht längst mehr vorlag als bloß grobe Nachlässigkeit. Martinez formuliert es wie folgt. Die Schwere von Murrays Verstößen sei für sie derart deutlich gewesen, dass sie glaubten, die Voraussetzungen könnten erfüllt sein. Doch über die Anklage entscheiden nicht die Detectives. Sie sammeln die Beweise, rekonstruieren den Tathergang und legen die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft vor. Dort fällt die Entscheidung deutlich konservativer aus. Der damalige Los Angeles County District Attorney Steve Cooley wird später erklären, die Möglichkeit eines Mordvorwurfs über Implied Malice sei durchaus geprüft worden. Mehrere Juristen seiner Behörde hätten die Beweise daraufhin untersucht. Letztlich sei man jedoch zu dem Schluss gekommen, dass Involuntary Manslaughter die juristisch treffendste und tragfähigste Anklage sei. Die Ermittler selbst interpretieren diese Entscheidung später wesentlich kritischer. Denn Myers vermutet rückblickend, die Staatsanwaltschaft habe nach früheren Niederlagen in aufsehenerregenden Fällen kein weiteres öffentliches Scheitern riskieren wollen. Zudem sei es ein Wahljahr gewesen. Wenn ein District Attorney in einem Wahljahr zur Wiederwahl steht, kann ein spektakulärer Fall wie Michael Jacksons Tod politisch heikel sein. Eine Anklage wegen Second-Degree-Murder wäre deutlich ambitionierter, aber auch schwerer zu beweisen gewesen. Hätte die Staatsanwaltschaft diesen Vorwurf erhoben und Murray wäre davon freigesprochen worden, hätte das als öffentliches Scheitern ausgelegt werden können. Manslaughter sei, wie Myers es ausdrückt, der Path of Least Resistance gewesen, also der Weg des geringsten Widerstands. Auch Michaels Familie reagiert enttäuscht. Catherine Jackson hatte nach späteren Schilderungen auf eine Mordanklage gehofft. Als am Ende lediglich Involuntary Manslaughter angekündigt wird, sind die Jacksons alles andere als zufrieden. Anfang 2010 ist schließlich klar, dass sich die monatelange Untersuchung ihrem nächsten Stadium nähert. Murray befindet sich bereits in Los Angeles und seine Anwälte verhandeln mit der Staatsanwaltschaft über die Modalitäten seiner Übergabe. Das LAPD will Murray regulär festnehmen und in Handschellen abführen. Seine Verteidiger wollen genau diese Bilder in der Presse jedoch unbedingt verhindern. Anwalt Ed Chernoff argumentiert, Murray sei jederzeit bereit, freiwillig zu erscheinen. Es gäbe keinen Grund, ihn für die Kameras in Handschellen vorzuführen. Hinter den Kulissen wird sogar mehrere Tage darüber gestritten, ob Murray sich selbst stellen darf oder von Polizeibeamten festgenommen werden soll. Dann, am 8. Februar 2010, mehr als 7 Monate nach Michaels Tod, ist es schließlich soweit. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County erhebt offiziell Anklage gegen Dr. Conrad Murray in einem einzigen Punkt: fahrlässige Tötung. Murray erscheint noch am selben Tag vor Gericht und plädiert auf nicht schuldig. Damit sind die Untersuchungen im Fall Michael Jackson endgültig zu einem Strafverfahren geworden. Doch zwischen einer Anklage und einer Verurteilung liegt ein steiniger und vor allem langer Weg. Die Staatsanwaltschaft muss einer Jury zweifelsfrei beweisen, dass Murrays Handeln Michael Jacksons Tod verursacht hat und dass seine Behandlung nicht nur medizinisch fehlerhaft war, sondern auch den Tatbestand strafbarer Fahrlässigkeit erfüllte. Genau darüber wird in Los Angeles schon bald eines der aufsehenserregendsten Verfahren des Jahres geführt werden. Es folgt ein Prozess, in dem nahezu jede Minute des folgenschweren Morgens am 25. Juni 2009 noch einmal auseinandergenommen wird. Experten werden berechnen, wie viel Propofol tatsächlich durch Michaels Körper geflossen sein könnte. Zeugen werden Aussagen machen, die Murrays Version ins Wanken bringen. Und die Verteidigung wird versuchen, den entscheidenden Zweifel selbst zu säen. Was, wenn Michael selbst für die letzte Dosis verantwortlich war?